Hallo und herzlich willkommen zu Lessons to Grow, deinem Podcast für gute Unternehmensführung in Zeiten des Umbruchs. Heute will ich mit euch ein paar Gedanken teilen, die mir gekommen sind beim Lesen eines Artikels heute in der Süddeutschen Zeitung. Und zwar aus Anlass des 50-jährigen Firmenjubiläums der Firma Apple. Und die Frage ist, wie Apple wurde, was es ist. Und da gibt es mehrere Anhaltspunkte des Autors, der sich dieser Sache natürlich auch nur annähern kann. Was ich dazu denke und wie ich die Sache einordne, das kommt direkt nach dem Intro. Apple ist eine der wertvollsten Marken der Welt, mittlerweile vielleicht sogar die wertvollste, sie war auf jeden Fall mal die wertvollste Marke. Und die Frage ist ja, wie kommt so eine wertvolle Marke zustande? Und vor allen Dingen, wie kommt dieser enorme wirtschaftliche Erfolg mit Milliarden Gewinnen, also nicht Milliarden Umsätzen, die natürlich auch, aber insbesondere Milliarden Gewinnen zustande? Wofür zahlt der Kunde letztendlich? Und hier wurde in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung gestern einiges dazu verfasst, eine Annäherung an die Frage, wie Apple wurde, was es ist. Und es sind hier so 6, 7 Punkte, die ich ganz gerne mal einordnen möchte, die vielleicht auch spannend sein können für dein tägliches Geschäft. Der erste Punkt nennt sich hier im Kapitel die Summe der Teile. Was an und für sich gemeint ist, ist, dass beispielsweise im iPhone oder so gibt es ca. 2700 verschiedene Teile. Und der entscheidende Punkt hier ist allerdings, dass die Summe der Teile mehr Wert schafft als die einzelnen Teile selber. Und hier ist die Entwicklungsleistung von Apple selbst sehr, sehr wichtig. Das heißt also, die eigene Entwicklung, da wo wirklich der Unterschied gemacht wird, da wo auch entschieden wird, wie die verschiedenen Teile zusammenwirken sollen und letztendlich in der Summe mehr machen als oder ja mehr ausmachen an Wert als die Summe der Einzelteile. Hier ist eigentlich der entscheidende Punkt. Also die was ich hier als sehr, sehr spannend sehe, als wichtig auch bei kleineren Unternehmen oder bei Scale-Ups ist, dass man sich wirklich auf die Kernkompetenzen konzentriert, da wo man wirklich den Unterschied macht, da wo die Wertschöpfung tatsächlich passiert und alles andere mit Partnern machen muss. Das heißt also, sich überlegen sollte, wo ist unsere tatsächliche Wertschöpfung und was kann ich tatsächlich outsourcen oder an Partner geben. Zweite Geschichte hängt ein bisschen damit zusammen. Überschrift ist Designed in California, Made in Asia. Ähnlich, ja. Apple ist ein Produkt, was sehr stark von seinem Design lebt. Also auch hier ist wieder ein interessanter Punkt. Wofür zahle ich bei Apple? Sehr, sehr stark für das Design und auch für das, was in der Marke dann mitschwingt, würde man sagen, Exklusivität, Coolness und so weiter. Das muss man dann natürlich auch entsprechend bepreisen, weil wenn es nicht teuer ist, verliert auch die Marke an Wert und die Marke verliert an Begehrlichkeit. Dieses Thema hatte ich mal in einem Podcast beschrieben, als ich von einem Artikel über die Marke und die Firma Puma berichtet habe und gesprochen habe. Und die Puma ist ja mittlerweile von Chinesen aufgekauft worden. Also hier ist auch wiederum wichtig, dass man dort die Unterschiede setzt, wo man sie machen kann. In Asien den Kostenunterschied auch. Personal, also man kriegt vor Ort in den USA gar nicht genügend Leute, um diese Volumina handeln zu können. Und andererseits eben das Design, was in den USA gehalten wird. Jetzt kommt der nächste Punkt. Hier heißt das Kapitel kultige Geräte. Naja, hier ist an und für sich die Thematik, dass man sich sagt, die Geräte sollen nicht nur gut aussehen, die sollen auch sehr einfach zu bedienen sein. Und das sind sie in der Regel auch, oder sind sie eigentlich fast immer, sind sehr, sehr einfach zu bedienen. Die Geräte, wer einmal mit Apple gearbeitet hat, hat in der Regel große Probleme, sich an andere Umgebungen zu gewöhnen. Wenn ich manchmal als Apple-User mit anderen Smartphones beispielsweise agieren muss, natürlich ist es letztendlich auch eine Gewöhnungssache, aber ich denke mir manchmal, bei Smartphones vielleicht noch weniger, aber manchmal denke ich mir schon bei Nutzerführung, da würde sich der gute Steve Jobs wahrscheinlich im Grab rumdrehen, wenn der so etwas hier zu sehen bekäme. So, und jetzt ist hier natürlich eine Sicht wichtig, wenn ich sehr, sehr gut leicht nutzbar sein soll und gut aussehen will, dann muss ich radikal aus der Sicht des Nutzers, des Kunden, des späteren Besitzers meines Produktes denken. Ja, also auch hier ein wichtiger Punkt, den wir von Apple lernen können, ist das Thema Empathie, sich tatsächlich in Benutzer reindenken zu können und vielleicht manchmal auch zu sagen, würde ich das kaufen? Ja, weil wir sind ja auch in der Regel normale Menschen mit normalen Neigungen und da kann man schon ganz gut beurteilen, ja, ob man da etwas Gutes schafft oder eher etwas, was weniger Begehrlichkeit oder erzeugter Wert hat. Ne? Also ganz, ganz wichtiger Punkt hier, das Thema Sachen zum Beispiel zu kombinieren, die eigentlich manchmal vielleicht gegensätzlich erscheinen, aber genau da, wenn ich das schaffe, also beispielsweise gutes Aussehen und leichte Bedienbarkeit, also Form und Funktion in idealer Weise miteinander verbinden zu können, dann mache ich an und für sich einen Unterschied. Alles aus einer Hand ist ein weiterer Punkt, der hier von Apple oder über Apple gesagt wird. Ziemlich klar, wenn ich alles aus einer Hand bekomme, habe ich als Kunde wiederum, ist an und für sich auch aus Sicht des Kunden gedacht, habe ich weniger Reibungsverluste, ich habe weniger Schnittstellen, eventuell weniger Medienbrüche, ich habe weniger Aufwand und als Unternehmen kann ich Prozesse, Abläufe und verschiedene Inhalte besser steuern, wenn ich sie alle in einer Hand habe. Zumindest erstmal hier vom Produkt gedacht. Aber eben schon gesagt, bei den weniger wertschöpfenden Tätigkeiten ist es durchaus auch wichtig, mit Partnern zu arbeiten. Die haben aber dann auch keine direkte Kundenstelle in der Regel. Ja, das ist also auch eine gewisse Thematik. Ja, Visionäre an der Spitze. Es ist an und für sich schon wichtig, dass man visionär unterwegs ist. Also, dass man weiß, warum mache ich das? Wo will ich hin? Was will ich eigentlich schaffen? Zum Beispiel bei meiner Agentur Blue Naranja sagen wir immer, wir wollen Termine, die Umsatz bringen. Ja, das ist unsere Vision, dass wir nicht nur zum Beispiel da so eine Lead-Generierungsmaschine sind, die mit der Gießkanne durch den Markt geht und digital Klinken putzt, sondern dass wir tatsächlich auf Entdeckungsreise eher gehen und hier damit einen Unterschied machen. Also so eine Vision sollte man schon haben. Man sollte auch schauen, dass man wirklich bestrebt ist, etwas zu verändern. Das muss jetzt auch nicht immer die große Sache sein. Das können ganz, ganz kleine Sachen sein. Zum Beispiel, dass bei Werkzeugen weniger Reparaturbedarf besteht oder dass man Kosten radikal senken kann. Das sind alles Visionen, die sehr, sehr wichtig sind. Und das gepaart mit Pragmatismus. Ja, das heißt also, manchmal ist es auch mal wichtig, seine Vision vielleicht mal ein bisschen zu relativieren. Und hier wird in dem Artikel auch sehr, sehr schön dargestellt, wie ideal dann, sagen wir mal, nach dem Tod von Steve Jobs die Übernahme durch Tim Cook war, der eher pragmatisch mit der Sache umgeht, die Vision nicht verlässt und trotzdem das Ganze pragmatisch umsetzt. Also Vision und Pragmatismus kombinieren. Wieder zwei Pole, die man kombinieren sollte. Ja, dann die nächste Überschrift hier im Artikel ist der Kunde im goldenen Käfig. Hier spricht man über Login-Strategien. Unterschiedliche Apple-Produkte harmonieren sehr, sehr gut miteinander. Wenn ich aber eine Watch zum Beispiel von einem anderen Hersteller habe und die soll dann mit meinem iPhone kooperieren, dann wird es in der Regel schon ein bisschen schwieriger. Und genauso sieht es dann auch mit Software aus, iTunes in einer anderen Umgebung oder was auch immer. So, das sind also so Login-Effekte. Es geht zwar, aber es ist komplizierter und deswegen wegen dem berühmten Convenience, also der Bequemlichkeit, oder dem Angenehmen in der Nutzung der Produkte, nimmt man eben dann das gesamte Apple-Universum. Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man hier so eine Art Login schaffen kann, das ist auch wieder wichtig, der aber nicht irgendwie als eingesperrt sein, als Käfig empfunden wird, sondern man sieht auch ganz klar die Vorteile von so einer durchgängigen Benutzung der Produkte. Ja, jetzt kommt an und für sich der Punkt, der für mich jetzt am spannendsten ist, und zwar richtige Produkte zur richtigen Zeit. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, woher soll ich wissen, wann die richtige Zeit ist? Ich selber war in Unternehmen gewesen, wo wir als Pioniere unterwegs sein wollten. Also erstmal ist das totaler Quatsch, ausschließlich als Pionier unterwegs zu sein. Selbst Apple gibt sich vielleicht das Image des Pioniers, hat es aber nie so gemacht. Ja, also wenn man beispielsweise mal die ganz weit zurückgeht und die grafischen Oberflächen sich anschaut bei Apple. Das ist keine Idee von Apple. Das hat Steve Jobs bei Xerox das erste Mal gesehen. Ich glaube, bei Xerox Park im Palo Alto Research Center hat Jobs das zum ersten Mal gesehen. Die waren eben einfach viel, viel besser, diese Ideen dann aufzunehmen, weiterzuentwickeln und umzusetzen. Und selbst mit dem ersten Computer, der das konnte, das war nämlich auch nicht der Mac, sondern es war die Lisa. Das war der erste Computer mit Maus und grafischer Oberfläche. Es war ein totaler Flop. War für sich auch schon ein sehr, sehr gutes Gerät, aber ein Ticken zu früh. Dann kam ja später der Mac, als Jobs dann wieder zurückkam zu Apple, und dann waren sie auf einmal am richtigen Zeitpunkt. Aber hier ist wichtig zu gucken, dass man lieber Fast Follower ist als immer der Erste. Man kann auch schon mal irgendwo der Erste sein, aber es darf nicht die Regel sein. Das ist genau der Punkt. Und wenn ich beispielsweise begrenzte Ressourcen meines Unternehmens für solche Pioneering Technologies oder Pioneering Produkte einsetze, dann muss das immer eine Ausnahme sein. Andere Sachen sind entweder, da bin ich entweder unterwegs, indem ich mein bestehendes Portfolio kontinuierlich adaptiere, aber also evolutionär Innovation mache, oder eben den Fast Follower spiele, indem ich mir anschaue, wer hat das schon mal gemacht und funktioniert es jetzt? Sieht man eine gewisse Traction im Markt, und dann springe ich eben auf den Zug auf. Und das hat Apple sehr, sehr gut gemacht, ja. Weil sie hatten zum Beispiel auch der Newton, der irgendwann auch schon in den 80ern oder 90ern, weiß ich nicht mehr genau, kam, war auch ein Flop. Das war so eine Art Vorgänger des iPads, da sollte man schreiben können mit dem Stift auch, und das sollte das da kennen. Heute alles gar keine Probleme mehr mit der KI natürlich. Aber auch hier ein totaler Flop, ja, der Newton damals bei Apple. Wäre fast dann gut lief dann Ende der 90er und in den Nullerjahren war der, wie hieß das Ding nochmal schnell, das weiß ich noch gar nicht mehr, wie es hieß, der Palm, also von, die Firma hieß auch irgendwie Palm oder so, also es war so ein kleines Gerät, wo man praktisch mit Handschrift schreiben konnte, in seiner Notiz, man konnte auch Visitenkarten übertragen und so weiter. Das waren so die ersten Vorgänger, also von BlackBerry auch, aber ohne Telefonfunktion und so. Also es ging da alles in diese Richtung. Und wann kam Apple mit dem iPhone? Als das alles schon erprobt war. Also Palm, dann, das war Ende der 90er, kam Palm. Dann in den Nullerjahren, Anfang der Nullerjahre, kam der BlackBerry. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, wie wir alle scharf waren auf dem BlackBerry in der Firma, in der ich damals war. So, dann kamen schon erste Smartphones. Die hatten auch einen anderen Namen. Weiß nicht mehr ganz genau, wie die hießen. Aber es waren auch schon so die ersten Mobiltelefone mit so einem Bildschirm. So, und dann 2007 kommt Apple mit dem iPhone, ja, und sammelt praktisch alles das, was vorher erkundet wurde, schon praktisch, und macht es eben teilweise gleich, aber andererseits auch besser. Und die Bereitschaft im Markt, die ist da dafür. Das heißt also, das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, naja, es kann der richtige Moment sein, es kann auch das richtige Produkt sein, das müssen wir eben probieren. Nee, so einfach ist das nicht. Das kann man in Ausnahmefällen machen, aus meiner Sicht. Und so sehe ich das. Das kann man wirklich in Ausnahmefällen machen. Dann muss man aber auch es im Kreuz haben, das kontinuierlich anzuwenden über das Marktfeedback und dann, wie man so schön sagt, zu pivoten, also immer wieder neu sich entsprechend auszurichten. Also, das ist hier, Süddeutsche Zeitung, könnt ihr sehen, das Thema. Und ich fasse es gleich auch nochmal zusammen für euch in entsprechenden den Punkten, zu denen ich mich hier geäußert habe. Punkt Nummer 1, die Summe der Teile. Das heißt, man hat viele Teile, konzentriert sich auf die Entwicklung in-house und schaut, dass der Gesamtwert größer ist als die Summe der Teile. Punkt Nummer 2, mit der Überschrift Designed in California, Built in Asia, geht damit einher. Man konzentriert sich auf die wertschöpfenden Tätigkeiten in-house und lässt es irgendwo anders bauen. Nummer 3 war kultige Geräte bei Apple als Erfolgsfaktor. Hier ist darauf hinzuweisen, dass man zum Beispiel versuchen kann, sich eigentlich widersprechende Produktcharakteristika zu verbinden, wie beispielsweise hier bei Apple Form und Funktion. Nummer 4, alles aus einer Hand. Dadurch weniger Reibung, weniger Aufwand für die Kunden kreieren, für einen selbst natürlich auch. Punkt Nummer 5, visionär sein, aber auch pragmatisch, das in idealer Weise kombinieren. Jobs hat das sehr, sehr stark im visionären Bereich abgedeckt. Sein Nachfolger Cook hat die pragmatische Seite hinzugebracht. Dann vorletzter Punkt, der Kunde im goldenen Käfig. Also schauen, dass man einen Login über miteinander korrespondierende Produkte schafft. Und der letzte Punkt, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und wie ich sagte, das funktioniert nicht, indem man sozusagen wettet, sondern indem man, wie Apple das auch gemacht hat, an vielen Stellen als Fast Follower agiert. Wenn dich solche Fragestellungen der Unternehmensführung beschäftigen, wenn auch du nach Wegen suchst, um einzigartiger zu werden, deinen Firmenwert zu steigern, den Wert deiner Marke zu steigern durch entsprechende Ansätze, du erreichst mich direkt, um so etwas zu diskutieren, per E-Mail unter info@lessonstogrow.de. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir weiterhin viel Erfolg, danke dir für deine Zeit und nicht vergessen, it's all about growth.